kunstvolle Lampe da anschaue, da sehe ich eine chemische Formel darin irgendwie. Genau, ich habe einmal in der Chemie habe ich gearbeitet und wir mussten auch chemische Formeln auswendig lernen. Das sieht für mich so wie Benzolringe aus und so die Atome, die da rumschwirren. Dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf heraus. Genau, aber das hat ja nichts mit der Predigt zu tun, ist mir einfach wieder in den Sinn gekommen, als du Hans da eingeführt hast mit dieser Lampe. Ja, jetzt gehen wir zu ein bisschen einem ernsteren Thema, und zwar dieses Beispiel, dieses Gleichnis von Matthäus 25, 1-13, das kann ja bei vielen Menschen auch ein ungutes Gefühl auslösen. Jesus sagt da, ich kenne dich nicht. Du kannst da nicht in den Festsaal hineinkommen. Wer hatte schon mal ein komisches Gefühl, wenn er dieses Gleichnis gelesen hatte? Ich auch, genau. Also irgendwie ist es auch nicht ganz kompatibel manchmal mit dem Evangelium, oder? Wir sind da gerettet durch Gnade und dann irgendwo trotzdem, oder? Kann man das verlieren, diese Bereitschaft irgendwo verlieren? Dann kommt so die Frage auf, habe ich genügend Öl? Ja, gehöre ich zu diesen klugen Jungfrauen oder eher zu diesen törichten Jungfrauen? Hey, wird Jesus der Bräutigam mich kennen, wenn er wiederkommt? Und diese Fragen sind verständlich und diese Fragen helfen uns auch immer wieder, ein größeres Bild zu bekommen, wer Jesus ist und wie wir mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte uns heute allen Mut machen. Wenn du Jesus nachfolgst, das ist unser Jahresthema in Stein am Rhein, deshalb habe ich diese Folie auch mitgebracht. Jesus sagt, folge du mir nach. Und wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann soll dich dieser Text aus Matthäus 25 nicht ängstigen, sondern er darf dich heute Morgen wieder ganz neu ausrichten und dich ermutigen, diesem Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und wenn du vielleicht heute hier bist und du folgst Jesus noch nicht nach, ja, dann hoffentlich bringt dich dieser Text zum Leuchten, bringt dich dieser Text zum Brennen. Das ist so mein Anliegen. Der Punkt ist, wenn wir Bibel lesen, dann haben wir so diesen Text vor uns und wir nehmen den immer sofort für uns in Anspruch irgendwo. Wir lesen das und wir denken, was hat das mit mir und meinem Leben zu tun? Doch die Bibel ist nicht immer ganz so einfach zu verstehen. Wenn wir Matthäus 24 und 25 anschauen, dann spricht eben Jesus hier nicht primär zu der neutestamentlichen Gemeinde. Also er spricht nicht zuallererst zu der Viva-Kirche Stammheim, sondern er spricht da zu der jüdischen Hörerschaft. Diese Jungfrauen sind so ein Bild für das Volk Israel in der sogenannten Endzeit, in den sogenannten letzten 7 Jahren, man sagt eben auch Trübsalzeit, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist nicht ganz so wichtig, dieses Thema heute Morgen, aber es geht so um diese letzten 7 Jahre, bevor dann Jesus kommt und zu dieses 1000-jährige Reich dann aufrichten wird. Und wie gesagt, viele Theologen, und ich stimme damit ein, die gehen davon aus, dass diese 10 Jungfrauen für Israel stehen. So für das jüdische Volk, das so sehnsüchtig auf den Messias wartet, das so sehnsüchtig darauf wartet, dass das 1000-jährige Reich endlich Form annimmt. Die warten, da brennt in allen irgendetwas. Die Juden warten ja heute noch auf den Messias. Ich habe da noch ein Bild mitgebracht von diesen 10 Jungfrauen. Und dann spricht da Jesus ja von klugen Jungfrauen. Die Hälfte davon war klug. Und das sind diejenigen, die Jesus als Messias erkannt haben und die Jesus aufgenommen haben. Also sie warten auf diese Wiederkunft von Jesus, aber sie warten wirklich auf Jesus als den Messias. Das sind die klugen Jungfrauen. Und die warten auf den wahren Bräutigam in dieser Geschichte. Und dann gibt es noch diese törichten Jungfrauen, die warten ja auch. Die warten auch, dass der Messias kommt und sein Friedensreich aufbauen wird. Aber sie haben Jesus als den Messias abgelehnt. Sie warten auf den Messias, aber nicht auf Jesus, der schon gekommen ist. Und weißt du, damit haben sie natürlich auch den Heiligen Geist nicht empfangen. Öl steht in der Bibel ganz oft für den Heiligen Geist. Und in diesem Beispiel ist es ziemlich offensichtlich, dass Öl für den Heiligen Geist steht. Und der Punkt ist nur, wer Jesus aufnimmt in seinem Leben, kann den Heiligen Geist empfangen und dann erst brennt die Lampe wirklich. Vorher hast du eine Lampe und die brennt vielleicht auch ein bisschen, weil du Freude hast und du wartest, aber das richtige Feuer kommt erst, wenn der Heilige Geist kommt. Und wer das ablehnt, dieses Geschenk vom Heiligen Geist, der durch den Messias, durch Jesus kommt, der bleibt draußen. Das ist die Essenz von diesem Beispiel, von dieser Geschichte. Der verpasst das große Hochzeitsfest. Der Bräutigam kennt sie nicht. Ich kenne euch nicht. Das ist ein ganz krasser Vers. Warum kennt er sie nicht? Ja, weil sie nie sein Eigen waren. Sie haben nie zu ihm gehört, weil sie ihn abgelehnt haben. Also grundsätzlich ist dieser Kontext mal für Israel gedacht, dieses Beispiel. Und trotzdem haben dann so Gleichnisse natürlich auch immer mehrere Ebenen oder mehrere Sachen, die man auch daraus herausnehmen kann. Natürlich ist das auch ein Gleichnis für die Kirche, für die neutestamentliche Kirche, kann man das auch ableiten. Und wenn man das so auf die Kirche deutet, dann haben alle 10 Jungfrauen eine Lampe. Das ist so ein Bild für das Bekenntnis zu Jesus, oder? Wir sind eine Jesuskirche, ich bin ein Christ. Aber nur bei der Hälfte brennt das Licht wirklich. Und das Unterscheidungsmerkmal ist wiederum das Öl, ein Bild für den Heiligen Geist. Und das sagt uns, wisst ihr, es reicht nicht einfach zu sagen, ich bin Christ, ich bin ein guter Mensch. Ich gehe in die Viva-Kirche, das ist mal ein gutes Bekenntnis, oder Christ sein, in die Viva-Kirche zu gehen. Aber Jesus sagt ganz klar in Johannes 3,5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, diesen Geist empfängt, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Johannes 3,5. Das Öl der klugen Jungfrauen, so im Blick auf die Kirche, ist wiederum der Heilige Geist. Und das ist so das Zeichen einer echten Wiedergeburt. Aber es gilt, wenn du persönlich deine Wiedergeburt erreicht hast oder wenn du das erlebt hast, wenn du von Neuem geboren wurdest, dann gehörst du zu den klugen Jungfrauen. Das ist Punkt. Hier müssen wir stark werden im Evangelium. Wir müssen im Evangelium verankert sein. Wenn wir Jesus haben, wenn wir von Neuem geboren sind, dann gehören wir zu den klugen Jungfrauen, weil der Heilige Geist uns geschenkt wurde. Die Wiedergeburt, die führt zur rechtmäßigen Kindschaft Gottes. Und in dieser sind wir sicher, liebe Gemeinde. Oder anders ausgedrückt, wenn du Jesus als deinen Hirten, als deinen Herrn im Leben angenommen hast, dann gilt eben Folgendes für dich. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und so gilt dieser Vers aus Matthäus 25,12. Ich kenne euch nicht, die ihr zu Jesus gehört. Wer zu Jesus gehört, der wird von ihm niemals abgewiesen. Da möchte ich uns alle ermutigen an diesem heutigen Morgen. Das ist das Wunderbare am Evangelium. Das ist das Unverdiente, die Gnade. Und da müssen wir immer wieder uns da hinstellen und sagen, ich bin mit Jesus und dann bin ich auch sicher. Und trotzdem, natürlich in unsere Gesellschaft hinein, ist dieses Gleichnis eine klare Warnung. Nicht an wiedergeborene Christen, sondern an eine oberflächliche christliche Kultur. Wisst ihr, weltweit nennen sich 2,5 Milliarden Menschen Christen. Aber nicht überall, wo Christ draufsteht, ist auch Christus drin. Und die entscheidende Frage ist, hast du dein Leben wirklich Jesus schon übergeben? Gehörst du zu Jesus? Kennt Jesus dich? Kennst du Jesus? Bist du von Neuem geboren? Und das, liebe Leute, das ist so die entscheidende Frage in unserem Leben. Das ist die entscheidende Frage im Leben und im Sterben. Und wenn du das noch nicht geklärt hast, dann möchte ich dich ermutigen, sei in diesem Punkt sicher, dass du zu Jesus gehörst. Dieses Gleichnis ruft uns dahin, ruft uns da heraus. Ja, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann brennt in dir ein Licht, dann bist du ein Nachfolger, du hast dieses Brennen in deinem Herzen. Und auch wenn du mal müde wirst, das Öl ist da. Im Gleichnis sind ja alle Jungfrauen sind da eingeschlafen, aber das Öl war da, sie waren bereit, als dann der Bräutigam gekommen ist. Doch ein Satz so im Thema Nachfolge, ein Satz hat mich gepackt in diesem Gleichnis, und zwar der Vers 4, dort heißt es, die fünf klugen Jungfrauen, die nahmen genügend Öl mit. So dieses Wort genügend, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Frage für uns heute Morgen ist, haben wir genügend Öl dabei auf unserem Glaubensweg? Wisst ihr, Paulus, der sagt in Römer 12, sagt er, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Also seid brennend, habt genug Öl dabei. Frage, trifft das noch auf dich zu an diesem heutigen Morgen? Und ich finde, das Bild vom Öl finde ich ein wunderbares Bild, weil Öl wird immer verbraucht. Oder vielleicht habt ihr eine Ölheizung noch zu Hause, die sterben ja langsam dann aus, oder? Aber wer noch eine Ölheizung hat, dann müsst ihr immer wieder neues Öl kaufen, dann müsst ihr immer wieder nachfüllen, damit das schön am Brennen bleibt, damit es warm ist zu Hause. Oder es gibt auch so diese Ölkerzen, oder? Da muss man immer wieder Öl nachfüllen, damit das schön brennt. Oder beim Auto, dass das gut läuft, da braucht es Öl. Das heißt, wenn wir das so durchbuchstabieren, das heißt, wenn mal etwas voll war, heißt es nicht automatisch, dass es auch voll bleibt. Und deshalb gibt es ja zum Beispiel auch eine Öllampe beim Auto, oder? Das warnt uns, wenn es zu wenig Öl drin hat. Und ich habe mich dann überlegt, welche Warnsignale gibt es denn im geistlichen Leben eines Nachfolgers von Christus, wenn irgendwo der Ölstand niedrig wird in unserem Leben als Nachfolger von Jesus. Und da gibt es natürlich so oberflächliche Warnsignale. Ihr könnt euch auch selber mal überlegen, was sind so Warnsignale. Ich habe mir mal notiert, wenn so mein Hunger nach Jesus, wenn mein Hunger nach seinem Wort oder nach Anbetung, wenn das immer so weniger wird. Oder wenn sich in meinem Leben so sündhaftes Verhalten einschleicht und es stört mich gar nicht mehr so. Das können so Beispiele sein oder Warnhinweise. Hey, da fehlt irgendwo ein bisschen Öl. Und nochmal, das ist nicht tragisch im Sinne von, ich bin dann kein Kind Gottes mehr. Aber es ist tragisch in dem Sinn, ich lebe immer weniger in dem, was ich bin. Eben ein Kind des Königs, ein Kind Gottes. Mein Licht leuchtet nicht in meiner Familie, dort, wo ich zu Hause bin, dort, wo ich arbeite. Ich laufe nicht so wie ein Gewinner mit dem Bilde vom letzten Sonntag. Haben wir doch gesagt, wir sollen wie ein Gewinner laufen. Und je weniger Öl da ist, umso weniger laufen wir wie ein Gewinner. Und läuft unser geistliches Leben lange mit zu wenig Öl, wenn sich da immer mehr so Dinge einschleichen, dann kommt es irgendwann auch so zu stillen Fehlzündungen. So Fehlzündungen im Motor, das merkt man gar nicht so wirklich, oder? Aber es gibt also Fehlzündungen, wenn sich die häufen, dann kommt es irgendwann nicht so gut heraus. Und beim Vorbereiten auf diese Predigt sind mir zwei so Fehlzündungen sind mir besonders wichtig geworden. Ich glaube, es sind auch besonders fatale Fehlzündungen, die wir eben manchmal gar nicht wahrnehmen, aber die dann einen großen Einfluss haben auf unsere Nachfolge von Jesus. Und die erste Fehlzündung ist, mit tiefem Ölstand in deinem Leben wirst du einmal religiös. Und der zweite Punkt ist, du verpasst deinen Einsatz. Du verlierst deine Bereitschaft. Ich möchte mit euch diese zwei Punkte heute anschauen. Mit tiefem Ölstand wirst du religiös. Was meine ich damit? Hey, als Kirche haben wir uns etwas auf die Fahne geschrieben, oder? Wir wollen eine Viva-Kirche sein. Wir wollen eine lebendige Kirche sein. Und das war ja auch die Berufung des Volkes Israels im Alten Testament. Das ist also der Prototyp von Viva Kirche, das Volk Israel. Und das Volk Israel hatte ganz viele so lebendige Viva-Momente. Habt ihr ein Beispiel? Wann hat das Volk so wirklich geleuchtet, so Viva-Momente? Gibt es da Beispiele, wo das Volk Israel, das war einfach gut und Gott hat gewirkt? Und in Jericho zum Beispiel, wow, da hat Gott unglaublich eingegriffen. Die Teilung des Roten Meeres, das war ein Viva-Moment. Die haben vertraut und sind da durchgegangen, oder? Unglaublich. Es gäbe noch ganz viele wunderbare Momente, braucht manchmal auch ein bisschen Mut in der Kirche, da etwas zu sagen. Der Punkt ist, dass das Volk hatte viele lebendige Momente, aber leider hatte das Volk noch viel mehr tote Momente, andere Momente. Und Gott spricht durch den Propheten Jesaja über das Volk Israel. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, Jahwe, oder? Wir beten dich an, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihre Gottesfurcht ist nur angelerntes Menschengebot. Das ist eigentlich ein anderes Wort für Religion. Ihre Gottesfurcht ist nur angelerntes Menschengebot. Sie machen es einfach, aber weil es einfach so ist, weil es ein Gebot ist. Das zeigt uns, was einmal lebendig ist oder war, kann auch ein totes System werden. Das ist nach diesen Viva-Momenten, oder, wo das Meer geteilt wurde, Jericho und andere Momente, spricht Jesaja, das ist tot. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Ganz ehrlich, wie oft sind wir doch Redechristen, aber wir sind keine Lebechristen. Seid wachsam, dass ihr genügend Öl habt, ermutigt uns Jesus mit Matthäus 25. Und das nehme ich auch für mich als Pastor ganz ernst. Ich kann predigen, ich kann organisieren, ein Männer-Event, Kart fahren, all das kann ich organisieren. Ich kann leiten, aber ich kann innerlich irgendwo auch trocken werden. Die Maschine läuft, aber der Geist fehlt. Und dann wird es so schnell zur Religion, dann macht man es einfach, dass man es gemacht hat. Ich möchte euch ein ganz krasses Beispiel von Religion aus dem Alten Testament zeigen. In 4. Mose 21 lesen wir, wie das Volk Israel gegen Gott und Mose murrte. Und Gott reagierte dann auf diese Undankbarkeit und Untreue. Er schickte Schlangen und viele Menschen wurden gebissen und starben. Doch Gott hat dann seinen Ausweg geschaffen. Er ließ Mose eine Schlange aus Bronze machen und sie an einem Pfahl befestigen. Vielleicht habt ihr diese Geschichte im Hinterkopf. Und wer dann von einer Schlange gebissen wurde und dann zu dieser Schlange empor sah, zu dieser bronzenen Schlange, der wurde geheilt und er wurde gerettet. Soweit mal diese Geschichte. Und Jesus selbst greift ja dann diese Geschichte auf in Johannes 3 und er sagt, dass das ein Bild für ihn sei. Das ist ein prophetisches Bild auf Jesus hin, weil Jesus wurde denn auch erhöht und jeder, der ihn anschaut, wird geheilt und gerettet. Ein wunderbares Bild, diese bronzene Schlange. Doch in 2. Könige 18,4 lesen wir von König Hiskia. Und der hat dann, Jahrhunderte später, nach Mose, hat er diese bronzene Schlange zerstört. Also die gab es noch, aber er hat dann diese Schlange zerstört. Warum hat er diese Schlange zerstört? Das ist doch Kulturgut, ein Stück Geschichte, das kann man doch nicht einfach zerstören. Wir lesen dort, dass das Volk angefangen hatte, diese bronzene Schlange anzubeten. Ganz spannend. Sie nannten diese bronzene Schlange Nehushtan, ein Stück Bronze übersetzt. Hey, was für ein starkes Bild für Religion, liebe Gemeinde. Etwas, was Gott einst gebraucht hatte, um Leben zu retten, wurde zum Götzen, zur leeren Hülle. Sie haben Gott nicht mehr dahinter erkannt. Aus einer göttlichen Begegnung dort in der Wüste wurde eine religiöse Tradition. Aus Viva wurde irgendwo Routine. Und jetzt möchte ich ein bisschen provozieren. Ich glaube auch, das Kreuz, das da steht, das Kreuz, so das Evangelium kann genau auch sein Stück Bronze werden. Das Kreuz ist ja das Symbol für die größte Liebe, die Welt je gesehen hat. Es ist ein Ort, an dem unsere Schuld getilgt wurde. Es ist ein Ort, wo Hoffnung neu geboren wird, wo der Tod überwunden wurde, wo wir geheilt wurden durch von unseren Sünden. Aber auch das Kreuz kann zu einem Nehushtan werden, zu einem religiösen Symbol, das irgendwo die Kraft verliert in unserem Leben. Es gibt viele Menschen, die haben einen Anhänger um den Hals, ein Kreuz, aber sie haben kein Gebet auf der Lippe. Es gibt Menschen, die haben sogar ein Tattoo vom Kreuz auf den Armen, aber keine Buße im Herzen. Die meisten Kirchen haben ein Kreuz als Dekoelement in der Kirche. Auch ihr, die Viva-Kirche Stammheim, hat ein Kreuz hier. Aber gibt es denn auch Hingabe der Vivianer? Es gibt ganz viele Bekenntnisse in Worten, im Lobpreis. Aber sind wir wirklich auch brennend im Geist? Ist das wahr? Ist das noch lebendig? Was einst göttlich war, kann ganz schnell zu einem Götzen werden, wenn eben das Öl, wenn das Leben des Heiligen Geistes fehlt. Und Frage, wo sind wir heute? Zwar die 5 klugen Jungfrauen, wir haben uns für Jesus entschieden, aber wo sind wir vielleicht eingeschlafen? Wo sollten wir aufwachen und irgendwo ein bisschen Öl nachgießen, damit wir wieder brennen für das, was wir tun, damit das Kreuz wieder eine Botschaft ist, die uns immer wieder neu verändert? Ist mein Glaube noch viva oder ist er eher ein Stück Bronze geworden? Ist das Kreuz für mich noch der Ort der Rettung oder ist es irgendwo so normal geworden? Ermutigung. Wisst ihr, Jesus will keine religiösen Handlungen. Er will unser Herz haben, Jesus. Er will dich und er will sein Feuer in uns allen immer wieder auch neu entzünden. Lass uns doch aufwachen nach heute Morgen und wieder neu Öl nachgießen, dort, wo es nötig ist. Ja, ein tiefer Ölstand führt zu religiöser Handlung. Der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist tiefer Ölstand. Mit tiefem Ölstand verpasst du deinen Einsatz. Du wirst passiv oder du verlierst eben eine Bereitschaft. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, also auch die Viva-Kirche Stammheim und Stein am Rhein, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was für ein starker Vers. Hey, im Reich Gottes, welches angebrochen ist mit Jesus Christus, geht es nicht darum, wie gut jemand ist, sondern es geht darum, wie bereit jemand ist. Ob das Herz bereit ist für Jesus. Gott sucht nach Menschen, die bereit sind. Und deshalb hat Jesus ja auch zum Beispiel Levi, den Zöllner, ausgesucht. Er hat ihn in seine Mannschaft berufen. Und menschlich gesehen ist das ja nicht so eine tolle Wahl, oder? Weil ein Zöllner ist menschlich gesehen eine schlechte Wahl dazumal. Er hatte nicht so einen guten Ruf. Aber Jesus sah offenbar mehr in diesem Levi. Er hat gesagt, Levi, folge du mir nach. Jesus hat offenbar mehr in diesem Zöllner gesehen. Und Levi war bereit. Er folgte, er hat das gehört und er war bereit, Jesus nachzufolgen. Und später wurde aus diesem Levi ja der Matthäus, der das Evangelium in der Bibel geschrieben hat. Also ein Zöllner hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Unglaublich toll. Eine andere Berufungsgeschichte, die mich in meiner Jugend sehr fasziniert, war die Berufungsgeschichte von Catherine Kuhlmann. Vielleicht kennen die einen diese Frau, sie war eine Erweckungspredigerin. Sie war eine ganz begabte Predigerin, sie war erfüllt vom Heiligen Geist, würde ich sagen. Und sie war eine Frau, die ihren Platz im Dienst im Reich Gottes eingenommen hat. Obwohl ganz, ganz, ganz viele Menschen ihr das abgesprochen haben, wie das bei Levi vermutlich auch der Fall gewesen war. Sie wurde immer wieder angefeindet, weil sie als Frau predigte. Das war damals noch ein Riesenthema, auch heute zum Teil noch. Und das war ganz spannend. Ihre öffentliche Antwort darauf war klar, irgendwo und auch demütig, das müssen wir mal lesen. Ich glaube, dass Gott einen Mann zuerst berufen hatte, aber dieser hat nicht geantwortet. Also nahm Gott das, was übrig blieb, mich. Liebe Gemeinde, ich glaube, das ist so ein Wort der Erkenntnis, das war so ein Wort der Weisheit, die das Catherine da ausgesprochen hatte. Da wurden viele Kritiker stumm, Und ich glaube, es geht ja auch uns an, bin ich denn bereit, wenn Gott mich ruft? Kathrin hat sich nicht als erste Wahl verstanden, aber als bereitwilliges Werkzeug, ich bin bereit. Und natürlich hätte es auch noch andere Männer gegeben, die Gott hätte berufen können. Aber der Punkt ist nicht das Geschlecht im Reich Gottes, sondern es ist die Bereitschaft, um das geht es im Reich Gottes. Es ist die Bereitschaft, ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen. Sie hat das dann nochmals auf den Punkt gebracht, sie hat gesagt, Gott sucht keine goldenen oder silbernen Gefäße, sondern er sucht bereite Gefäße, in das er seinen Heiligen Geist eingießen kann. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Und auch heute Morgen sind die Augen des Herrn da, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, was sieht denn der Herr in deinem Herzen heute Morgen, wenn er heute diesen Saal durchstreift mit seinen Augen? Wie sieht dein Ölstand heute Morgen aus? Was kann ein Warnhinweis sein, dass du vielleicht immer mehr zum Ersatzspieler wurdest in der Mannschaft von Jesus? Und dass du irgendwo auch deine Bereitschaft verloren hast? Dass du bildlich gesprochen auf der Bank sitzt, statt auf dem Feld zu spielen? Was könnten so Hinweise dafür sein? Vielleicht hast du mal in der Gemeinde mit Leidenschaft gedient, aber jetzt wurdest du eher zum Zuschauer in der Gemeinde. Vielleicht hattest du auch mal ein brennendes Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und heute bewegen dich Diskussionen über Corona-Impfung oder über Donald Trump, das bewegt dich irgendwo mehr als die vielen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wisst ihr, Jesus hat uns nie aufgerufen, uns Nachfolger von Jesus nie aufgerufen, sich an Randdebatten irgendwo aufzureiben. Nein, sein Ruf war, folge mir nach. Unsere Energie gehört nicht irgendwelchen Facebook-Diskussionen, sondern der Mission, der Anbetung und der Liebe zu unseren Mitmenschen. Um das geht es. Wo haben wir vielleicht das verloren? Und vielleicht hast du Gott auch mal Großes zugetraut. Du hattest so eine Sehnsucht nach seinem Reich, nach mehr wie im Himmel, so auf Erde. Aber heute bist du irgendwie so ganz zufrieden mit dem, was um dich herum passiert. Du wurdest so zufrieden auch mit deinem Glauben, hast gar keine Erwartungen mehr, dass Jesus nochmal mächtig wirkt in deinem Leben und deinem Umfeld. Das passiert mir auch immer wieder als Pastor. Manchmal denke ich, ja, ich mache jetzt einfach Pastor und ich bin jetzt da halt in der Viva-Kirche. Aber ich möchte immer wieder groß denken. Herr, gib du mir wieder dieses Feuer, dass ich groß denke. Was heißt groß, gell? Das ist auch immer eine Frage. Aber ich möchte, dass Gott seinen Arm bewegt und nochmal etwas tut. Früher hast du andere ermutigt und warst mit anderen unterwegs und heute kommentierst du vielleicht eher kritisch von der Seitenlinie her. Gibt es auch immer wieder. Und ich möchte auch eine Ermutigung an die Generation Plus ausrichten. Ich höre ganz oft, ja, jetzt sollen die Jungen dran, jetzt sollen die mal machen. Kennen wir, haben wir auch schon gehört. Aber deine Geschichte, dein Feuer, deine Salbung, die du erhalten hast, deine Weisheit, deine Ermutigung für die nächste Generation, die fehlt mit dieser Einstellung. Die junge Generation braucht die ältere Generation. Und zwar nicht als Chef, oder? Sondern als Vater. Nicht als Chefin, sondern als geistliche Mutter. Nicht als Lenker, so sollt ihr es tun, sondern als Wegbereiter für das, was Gott schreiben möchte. Oder in einem biblischen Bild ausgedrückt, so die Elia-Generation, die nächste Generation wird die, oh nein, die Elia-Generation ist die ältere Generation, wird die Elisa-Generation nicht freisetzen, wenn sie sich immer mehr zurückzieht, sondern nur, wenn sie mitgeht. Ich möchte euch dazu ermutigen. Ja, Kathrin Kuhlmann, die hat verstanden, vielleicht war ich nicht Gottes erste Wahl, aber in meinem Herzen war ich bereit. Der Apostel Levi, der verstand, vielleicht sehen mich alle als Zöllner, aber in meinem Herzen sage ich, ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Wie sieht das bei dir aus heute Morgen? Wir wollen zum Ende in ein Gebet einsteigen. Und ich habe so einen Vers aufs Herz bekommen. Das war so ein prophetisches Wort, zuerst mal für Israel. Aber ich glaube, heute ist es auch so ein geistlicher Aufruf für uns als Viva-Kirche, Viva-Kirchen. Und zwar steht das in Jesaja 60,1. Hey, steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich möchte uns ermutigen, wo musst du heute Morgen aufstehen? Steh auf. Bleib nicht passiv. Erhebe dich vielleicht auch aus deiner Müdigkeit im Glauben, aus Religion. Erhebe dich aus bewussten Sünden. Steh auf. Mach einen Neuanfang. Und dann heißt es, werde Licht. Steh auf und werde Licht. Lass uns heute Morgen auch den Heiligen Geist bitten, uns neu zu erfüllen und neu brennend zu machen. Lass dein Leben ein Spiegel von Gottes brennender Liebe sein. Und das können wir nur, wenn wir voll sind von diesem Heiligen Geist. Und dann diese Ermutigung, denn dein Licht ist gekommen. Ja, liebe Gemeinde, wir gehen auf Weihnachten zu. Das Licht ist auf diese Erde gekommen. Jesus ist da. Und er ist dein Licht, Jesus Christus. Lasst uns heute neu auf das Kreuz schauen, auf seine Auferstehung, auf seinen Ruf, auf das anbrechende Reich Gottes, das angebrochen ist und durch dich und mich sichtbar werden. Und dann diese Verheißung. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Liebe Gemeinde, das bleibt nicht ohne Folgen, wenn wir uns Jesus ganz hingeben. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über uns. Gottes Gegenwart ist da. Gottes Gegenwart kann alles verändern. Was für eine Verheißung. Und ich glaube, Gott ruft uns heute neu zu. Er ruft uns zurück in dieses Feuer seiner Liebe. Er ruft uns zurück zu dieser ersten Liebe. Zurück zu einem Glauben, der brennt und der auch eine Strahlkraft hat. Lasst uns doch für das beten. Und die mögen, steht doch auf, wenn ihr das wollt. Und lasst uns den Herrn Jesus neu bitten, uns zu entzünden, unseren Glauben viva zu machen, uns zu reinigen von Religion und uns bereit machen. Und Herr Jesus, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir, dass du jetzt da bist. Und wir kommen heute so, wie wir sind. Vielleicht mit einer brennenden Lampe. Und vielleicht ist auch eine Lampe, die fast ausgegangen ist. Aber ich danke dir, dass du mich deswegen nicht verurteilst, sondern du rufst mich neu in deine Gegenwart, in deine Nähe, in deine Liebe. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Fülle uns neu mit deiner Kraft und deinem Feuer und deinem Glauben. Zünde unsere Herzen wieder neu an, lass uns brennen für dich. Wir wollen kein religiöses Programm haben, sondern wir wollen eine echte Begegnung haben mit dir, Jesus. Mach uns zu einer Braut, die bereit ist und nicht passiv, nicht schläft. Mach mich persönlich zu jemandem, der dein Kommen erwartet und dein Kommen auch vorbereitet, voller Freude und voller Feuer. Amen. Und wir dürfen jetzt diesen Jesus anbeten. Lasst uns in dieser Anbetung auch diese Sehnsucht haben. Jesus, zünde mich neu an. Und vielleicht braucht es auch ein Gebet. Dann sind Leute heute da. Wo ist das Gebetsteam? Das Gebetsteam ist wo? Hinten. Ihr dürft nach hinten gehen und auch für euch beten lassen. Manchmal hilft es, wenn jemand für einen betet. Ich möchte euch ganz herzlich dazu einladen. Vielen Dank, Ben.
Wir wollen in das erste Lied.